für all das Gute, was wir jetzt heute schon empfangen durften, die Zeugnisse, die wir gehört haben. Danke, dass du jeden Tag im Alltag, in jeder Kleinigkeit und Großigkeit mit uns bist und hilfst. Danke, dass du jetzt auch hilfst bei der Predigt, bei der Botschaft, dass es wirklich nur das ist, was du gesagt haben möchtest, das wirklich weggelassen werden kann, was nicht von dir ist, und dass jeder aber auch das genau hört, was du ihm sagen möchtest. Und ich weiß, dass das für jeden unterschiedlich ist, weil wir alle anders sind, aber du kannst direkt in die Herzen reden, wie es dir gefällt. Mach du unsere Herzen weit und offen und weich für dein Reden und zu für alles Fleischliche oder Negative. Danke, dass du uns heute Morgen segnest. Halleluja. So, genau, Blatt 1 fällt weg. Dann starten wir gleich mit dem Thema Advent. Wir sind da mitten in der Adventszeit. Und wer weiß, was das Wort Advent bedeutet?
Ankunft,
genau. Ankunft. Eigentlich hieß das Adventus Domini. Das Lateinische heißt Ankunft des Herrn. Im Römischen Reich hat das aber auch bedeutet Besuch eines Amtsträgers, insbesondere von Königen oder Kaisern. Das Wort haben dann die Christen übernommen. Adventus ist der klassische Ausdruck dann geworden für die Menschwerdung Jesu, also die Ankunft Jesu als Baby, aber auch für die Wiederkunft am Ende. Also sind wir eigentlich in der dauerhaften Adventszeit, weil wir ja auf die Wiederkunft warten. Ne? Papst Gregor der Große hat das damals festgelegt, dass es 4 Sonntage sind, und die 4 Sonntage standen symbolisch für die 4000 Jahre, die die Menschheit erwarten musste nach dem Sündenfall auf den Erlöser. So, 4 Sonntage, 4000 Jahre, das wisst ihr jetzt auch, ob es 4 Sonntage sind. Tatsächlich, die Orthodoxen feiern 6 Sonntage. Die fangen mit St. Martin schon an, und es gab auch Zeiten, wo es bis Heiligen Drei Könige ging. Also Sonntage, und ursprünglich war es tatsächlich eine Fasten- und Bußzeit, wo sie gefastet haben 5 Tage, Samstag und Sonntag nicht. Immer 5 Tage. Und wenn das 8 Wochen 5 Tage sind, sind das dann 40 Tage gewesen. So war das ursprünglich mal gedacht gewesen.
Die machen das auch noch.
Die Orthodoxen, ja. Zum Teil, ja, machen das noch. Genau. So, und Israel, das Volk Israel, befand sich ja nach dem Propheten Maleachi, das ist das letzte Buch in der Bibel, in einer Wartezeit. Gott hat dann 400 Jahre lang nichts mehr gesprochen. Das Volk war dann Zeit, dass Gott wieder irgendwie spricht. Er hat ja durch Propheten, manchmal durch Engel gesprochen, immer mal wieder, aber dann war 400 Jahre gar nichts mehr. Und in Maleachi, das fand ich ganz interessant, Maleachi heißt Bote Gottes, und in der Maleachi hat man 3 Kapitel, und am Schluss sagt Gott seine letzten Worte praktisch: Gedenkt der Weisung meines Knechtes Mose am Horeb, das ist der Sinai, der Berg Sinai, wo die 10 Gebote und die Gesetze empfangen hat. Gedenkt der Weisung meines Knechtes Mose am Horeb, habe ich ihm Gesetz und Rechtsentscheide übergeben, die für ganz Israel gelten. Bevor aber der Tag des Herrn kommt, er spricht da schon von Endgericht praktisch. Der große und furchtbare Tag, seht, da werde ich zu euch den Propheten Elia senden. Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht komme, das Land schlagen muss. Wir haben das vorher in einem Lied gesungen, dieses flotte Lied, dass Gott die Sünde nicht mehr strafen muss, dadurch, dass Jesus gekommen ist. Und das war halt, Gott hat ja immer mal wieder diesen Reset-Knopf gedrückt, er hat die Sintflut geschickt und die Menschheit immer wieder ausgelöscht, wenn das Negativ das Böse überhand genommen hat. Und Gott hat damit hier in Maleachi gesagt, damit ich nicht wieder das Land schlagen muss, wenn das Böse überhand nimmt. Israel ist ja immer wieder auch untreu geworden und hat fremde Götter angebetet und ist immer wieder abtrünnig geworden. Und ich sende euch, bevor dieser schreckliche Tag des Gerichts kommt, den Propheten Elia. Und er wird das Herz wieder zu den Söhnen zusenden, der Väter und umgekehrt. Und in Lukas 1,17 kündigt der Engel Gabriel dann die Geburt des Johannes mit genau diesen gleichen Worten an, als im Neuen Testament. Das eine waren die letzten Worte im Alten Testament, bevor diese 400 Jahre Stille waren, und dann die ersten Worte im Neuen Testament kündigt der Erzengel Gabriel die Geburt des Johannes an. Er wird ihn mit dem Geist und mit der Kraft des Elias vorangehen, also ihm, Jesus, vorangehen, um die Herzen der Väter den Kindern zuzuwenden.
Ich habe leider nicht gewusst, was für eine Geburt.
Ja, das ist genau die, die ich hier auch stehen habe. Und die die Ungehorsamen zur gerechten Gesinnung zu führen, sodass das Volk für den Herrn bereit gemacht wird. Und Gott weiß praktisch am Schluss vom Alten Testament schon, bevor das lange Schweigen kommt, auf Jesus hin und auf Mose und Elia. Bevor er Jesus sendet, weist er auf Mose und Elia hin. Und Mose und Elia stehen für das Gesetz und die Propheten, also komplett das Gesamte. Mose und Elia verkörpern das Gesetz und die Propheten. Und Jesus stand ja auf dem Berg der Verklärung auch mit Mose und Elia zusammen. Das ist kein Zufall, dass es ausgerechnet die beiden waren, die das Gesetz und die Propheten verkörpern. Und in der Offenbarung 11,6 wird wieder auf Mose und Elia hingewiesen, wo sich dann der Kreis schließt. Und in den 400 Jahren, wo es Stille war, wo Gott nichts geredet hat, haben die Schriftgelehrten intensiv die 5 Bücher Mose studiert und die Propheten, weil die ja wissen wollten, wie ist das, wie ist der Messias, wie sieht das aus, wenn der kommt, wie können wir uns darauf vorbereiten. Und sie haben zusätzlich ja noch mehr Gesetze festgelegt und noch mehr Gebote entworfen, um eben die Voraussetzung für dieses Kommen des Messias zu schaffen. Sie haben gedacht, wenn wir ganz fleißig opfern und alle Gebote halten, ganz penibel uns ans Gesetz halten, dann können wir das Kommen des Retters herbeirufen und das Kommen des Messias irgendwie vorbereiten. Und wenn wir nur artig sind und alles richtig machen, dann wird er kommen. Und das glauben die ja zum Teil jetzt noch, die Juden, dass sie alle Gebote ganz streng halten müssen, damit der Messias kommt, und sind frustriert, dass es immer wieder zu Sünde kommt und es eigentlich gar nicht möglich ist, alle Gebote zu halten. Das ist echt traurig irgendwie, das hatte ich aber letztes Mal auch schon gesagt. Und nur dann kann er kommen, haben sie gedacht. Ne? Und als er dann aber kam, da haben sie wieder Johannes, der eben als Vorbote mit dem Geist Elias kam, haben sie nicht erkannt. Und auch Jesus als Erlöser haben sie nicht erkannt, als sie dann kamen, die beiden. Und in Matthäus 17 haben sogar die Jünger Jesus gefragt: Weshalb behaupten denn die Schriftgelehrten, dass vor dem Ende der Zeiten erst noch Elia wiederkommen muss? Und Jesus antwortet ihnen: Sie haben recht, so ist es. Es steht so drin und es ist richtig. Zuerst kommt Elia, um alles vorzubereiten. Doch ich sage euch, er ist bereits gekommen. Aber man hat ihn nicht erkannt. Sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, und auch der Menschensohn wird durch sie leiden müssen. Das ist die Hoffnung für alle, die ich hier habe. Und deswegen ging Jesus ja auch mit den Pharisäern so hart ins Gericht, weil sie hätten erkennen müssen, den Johannes und den Messias, gerade die Hohepriester und die Gelehrten. Die hatten die Befähigung und das Wissen. Das gemeine Volk war zwar auch alle in der Tora-Schule, so die meisten, die hätten auch viel gewusst, aber gerade die hauptberuflich praktisch im Wort geforscht haben, Die Gelehrten und die Hohepriester, die hätten sie erkennen müssen. Und die haben aber die Schriften, die sie gelesen und studiert haben, völlig falsch interpretiert. Sie haben sich ein Gottesbild geschaffen, das nichts mit dem eigentlichen Wesen Gottes noch zu tun hatte. Jesus kam, um das Gesetz und die Propheten, Mose und Elia, zu erfüllen. Und das haben sie nicht erkannt. Und am Anfang von Malachi, also noch das letzte Buch im Alten Testament, spricht der Gott noch: Ich liebe euch, spricht der Herr. Da teilt Gott noch sein Herz mit. Also wenn sie das noch mit reingenommen hätten in ihre Recherchen und Forschungen, dass Gott die Menschen liebt, dann hätten sie es vielleicht anders interpretiert. Aber mit der Zeit wurde das Gottesbild immer strenger, er wurde immer mehr als Richter gesehen. Und alles richtig zu machen, möglichst nicht sündigen und die vorgeschriebenen Opfer einzuhalten, das war eben nicht der Weg der Erlösung. Das ist aber genau diese trügerische Taktik des Feindes, die wir auch heute oft noch sehen, dass ich steht im Fokus. Ich muss Gott Opfer bringen. Ich muss die Gesetze halten. Ich muss brav sein. Ich muss alles richtig machen. Ich muss viel beten. Die Pharisäer haben ja laut und öffentlich auch gebetet, damit sie gesehen werden. Ich muss Almosen geben. Das haben sie auch sehr öffentlich gemacht. Um zu zeigen, wie fromm sie sind. Ich muss Gott gefallen. Das ist so ein Gottesbild geworden, das einfach nicht aus dem Herzen Gottes war. Und warum ist mir dann eingefallen, warum war denn der König David ein Mann nach Gottes Herzen? Gott selber sagt, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Er hat wirklich viel falsch gemacht. Er hat sogar einen Mord auf dem Gewissen, er ist fremd gegangen. Er hat wirklich nicht alles richtig gemacht. Und trotzdem sagt Gott, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Weil David selbst nach den größten Sünden immer als erstes zu Gott gelaufen kam. Immer als erstes zu ihm. Er hat Gott geliebt, aus ganzem Herzen. Und vorhin, wo diese Tanzphase war hier, da ist mir auch David eingefallen, der ja närrisch vor Gott getanzt hat. Ja, und im Österreichischen, was er mich erinnert, heißt das: Ich liebe dich narrisch. Also da kommt dieses Närrische vor, so mit überschwänglich, ne? So verrückt, ich liebe dich wie verrückt, kann das auch übersetzt werden. Und das hatte König David gehabt. Er hat Gott aus ganzem Herzen geliebt und deswegen hat er ihm auch vertraut. Selbst wenn er Sünde begangen hat, hat er Gott vertraut und wusste, dass Gott ihn auch liebt. Und hat Gott auch geehrt und hat auch Ehrfurcht vor ihm. Das gehört zusammen. Und Gott hatte in Amos 5 im Alten Testament ganz oft, in Jesaja 1,11 und auch in Malachi und an vielen anderen Stellen gesagt, er hat kein Gefallen mehr am Opfer. Ich kann eure Opfer nicht mehr sehen. In manchen Übersetzungen heißt es, ich habe die Nase voll von euren Opfern. Und Jesus selber hat das zitiert zweimal. Einmal, wo es mit den Pharisäern um die Sabbatdiskussion ging, weil Jesus hat ja auch am Sabbat geheilt. Und einmal, als er mit Zöllnern und Sündern zusammen am Essen gesessen hat, da hat er zu den Pharisäern gesagt, geht hin und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ja, sie waren ja die Schriftgelehrten, aber Jesus sagt, das müsst ihr nur lernen. Das habt ihr noch nicht verstanden. Jesus ist gekommen, damit Gott wieder richtig erkannt werden kann, sein Wesen wieder erkennbar ist durch Jesus. Gott wurde Mensch. Das ist die Adventszeit. Gott wurde Mensch, damit Gottes Wesen, sein Herz wieder sichtbar wird. Wer mich sieht, der sieht den Vater, hat ja Jesus gesagt. Der Vater und ich sind eins. Und noch ganz viele andere in dieser Art Sachen hat Jesus gesagt. Und leider haben genau die vom Volk Israel, für die er ja ursprünglich gekommen war, gar nicht erkannt, wer er wirklich ist. Eine der ersten, die erkannt hat, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist, war die samaritische Frau am Jakobsbrunnen. Die hat, wo Jesus mit ihr über das lebendige Wasser gesprochen hat, als erste fast erkannt, dass er der von Gott gesandte Retter ist. Also eine nicht-jüdische Frau. Und selbst die Jünger, die ja Jesus als besonderen Rabbi gefolgt sind, haben erst spät und nach erst erkannt, wer er wirklich ist, dass er nicht nur ein spezieller Rabbi ist, der spezielle Sachen tun kann. Simon hatte ja dann auch diesen Moment vom Heiligen Geist eingegeben, wo er sagt in Matthäus 16, Vers 16, du bist Christus, der Messias, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Das war ein ganz intensiver, intimer Moment, wo, glaube ich, Petrus sich selber auch zugehört hat. Erstaunt und überrascht. Und er wurde ja daraufhin, wurde ja Simon als Petrus umbenannt, dann der Fels, auf dem ich meine Gemeinde baue. Das war ein Moment, da hat ihm der Heilige Geist das eingegeben, dass du der Christus bist, dem ich nachfolge, mit dem ich hier am Lernen bin und der mich lehrt. Und gegen Ende seiner Zeit hat der Herr Jesus seinen Jüngern noch ganz, ganz viel mit auf den Weg geben wollen. So die letzten Ansprachen, bevor dann die Römer eben kommen und ihn gefangen nehmen und Judas ihn verrät, da ist noch ganz viel Inhalt drin, da gibt er ihm noch ganz viel auf den Weg, Vorschau auf das, was kommen wird und Wegweisung und erklärt ihm noch manches, was war. Und in Johannes 16, 29 sprechen die Jünger zu ihm, siehe, nun redest du frei heraus und nicht mehr in Bildern und Gleichnissen. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Das ist am Ende seiner Zeit. Da haben sie diese Erkenntnis. Nun glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Und ich glaube, ich höre da eine ziemlich große Frustration bei Jesus, der dann sagt, jetzt glaubt ihr? Jetzt erst? Was habt ihr alles gesehen an Wundern? Brotvermehrung, tausende Leute wurden satt. Er ist auf dem Wasser gelaufen. Er hat sogar Tote auferweckt nach 4 Tagen. Wo die Juden ja gedacht haben, nach 3 Tagen ist Schluss, da kann man nicht mehr zurückkommen ins Leben, weil die Seele schon im Himmel ist. Warum hat er noch 4. Tag gewartet? Das ist meine Überzeugung. Deswegen waren es 4 Tage, damit es wirklich ein gewaltiges Wunder ist. Die haben so viel gesehen und dann am Schluss erst sagen sie, jetzt glauben wir. Jetzt haben wir es auch kapiert. Kurz vor seiner Kreuzigung. Jesus, tut mir manchmal echt leid. Jetzt erst, jetzt kapiert ihr es. Gott sandte Jesus, um uns sein Vaterherz zu zeigen. Die barmherzige, werbende, wartende, gütige, vergebende Liebe Gottes vorzulegen. Das war das, was Jesus gemacht hat. Er hat nie irgendjemanden abgelehnt oder verurteilt. Er war immer barmherzig, gütig, vergebend, offen, ohne Vorurteile, nicht gegen Ausländer, nicht gegen Andersfarbige. Er war für jeden offen, er hat mit jedem gesprochen, es war jeder willkommen. Und wir leben jetzt genau so in dieser Adventszeit, es ist eine Wartezeit auch, bis Jesus wiederkommt. Und genau wie die Leute zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, ist es unsere Aufgabe, Gott zu erkennen, wie er wirklich ist. Da gibt es noch so viel zu forschen, da haben wir selber so viel noch nicht erkannt. Manche von uns sind raus aus Ägypten, aber noch nicht im verheißenen Land. Manche von uns drehen immer noch ihre Runden in der Wüste, von Problem zu Problem, von Widerstand zu Widerstand, von Misserfolg zu Misserfolg. Das ging mir wirklich viele Jahre so. Und ich war gläubig und ich habe Jesus geliebt und ich habe mich immer gefragt, warum ist das so? Und wie in Malachi 1 habe ich auch Gott gefragt, woran sehen wir denn, dass du uns liebst? Das Das war eine relativ freche Antwort, finde ich. Gott hat aufgezählt, was er für sie tut, und sie haben immer gesagt, ach, woran erkennen wir das denn? Das ist ja nichts. Ich weiß da nichts von. Und Gott hat sie aber dann darauf hingewiesen, was sich da eingeschlichen hatte. Die haben nämlich nicht mehr die reinen und makellosen Tiere zum Opfer gebracht. Sie hatten das, was übrig war, gebracht. Das, was man für sonst nichts mehr verwenden konnte. Das haben sie gedacht, das können wir ja opfern. Das wird für die nur gegessen. Und das ist bei uns im Leben auch manchmal so, dass wir eben die Zeit am Ende des Tages geben, die noch übrig ist. Nicht das Beste. Die Opfertiere waren ursprünglich das beste und schönste und makelloseste Tier aus der Herde. Das wurde Gott geopfert ursprünglich. Was hat sich bei uns manchmal eingeschlichen? Wir geben das Geld, das noch übrig ist am Ende des Monats, die Zeit, die vielleicht noch übrig ist am Ende des Tages. Na, ich bin doch schon müde, na, ich bin morgen. Oder erkennt ihr euch da manchmal wieder? Ich kenne das bei mir sehr gut. Aber wollen wir im verheißenen Land leben? Wollen wir von Sieg zu Sieg gehen?
Ja.
Ja, natürlich wollen wir das. Dann erkennen wir, dann lasst uns erkennen, wie Jesus ist und wie Gott ist. Lasst uns forschen. Wir sind in dieser Adventszeit. Lasst uns forschen, beten, fasten. Und ich fand das so schön, dass wir eben schon darüber gesprochen hatten. Es kann auch Teilfasten sein. Es soll keine Selbstkasteiung sein. Gott will das gar nicht. Ja? Er möchte, dass wir das von Herzen tun, von Herzen geben, was wir haben, von Herzen Zeit mit ihm verbringen. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir lieben. Das Fasten ist ja auch nicht gedacht, nicht zum Abnehmen oder so, sondern gesundheitlich, sondern dass wir Zeit mit ihm verbringen. Dass wir extra Zeit mit ihm verbringen. Und wenn wir Glaube und Liebe haben zu Gott und von Gott, dann agieren wir auch darin. Dann können wir darin leben und eben, wie ich es im Zeugnis eben erzählt habe, an der Arbeit auch mit Gott wirken. Und nicht, ich tue meine Arbeit und dann bin ich in Gott und dann habe ich meine stille Zeit und dann gehe ich wieder in den Beruf. Das brauchen wir gar nicht trennen. Das müssen nicht zwei verschiedene Sachen sein. Und Ruthild hat es mal im Gebetstreff auch gesagt, es war irgendwie eine stressige Zeit und dann hat ihr Gott gesagt, dass sie alles für Gott tun sollte, alles was sie tun sollte für Gott und mit Gott sein, auch die Arbeit. Und das war für mich auch so ein Schlüsselwort, weil ich Arbeit auch oft auch als mühsam empfunden habe und nervig und mich dann freue auf die Zeit, die ich dann daheim habe, Freizeit. Die Predigt sollte ursprünglich heißen Work-Life-Balance, weil wir das oft unterscheiden, die Freizeit und die Arbeit. Aber es sollte gar nicht so getrennt sein und es sollte Arbeit gar nicht als Negatives betrachtet werden. Früher war das nicht so. Früher war die Arbeit auch etwas, was Freude macht und was mir ja zum Lebenserhalt dient und nicht nur Mühe, sondern in der Freude im Herrn getan werden kann. Und die mir fällt gerade ein, der Jakob zum Beispiel, das Vieh, das hat sich überproportional vermehrt. Und auch, wo die Israeliten in der ägyptischen Gefangenschaft waren, haben sich ihre Tiere überproportional vermehrt. Und die Züchtung ging viel leichter, ohne Krankheit, ohne diesen Schmerzverlust, was sonst Tiere auch manchmal haben. Weil Gottes Segen mit dabei ist. Und wenn wir mutig und selbstlos für Menschen beten, Hände auflegen und das Evangelium weitererzählen, dann werden wir nicht nur im Glauben wachsen, sondern wir werden Gott näher kommen und auch in der Autorität dem Feind gegenüber wachsen. Manchmal braucht es so ein bisschen Überwindung. Ich fühle mich nicht danach, ich bin schüchtern und ängstlich, aber wenn ich den Heiligen Geist eben mit ins Boot nehme und mich von ihm führen und leiten lasse, und meine Ängste und Schüchternheit überwinde oder meine Menschenfurcht, was könnten jetzt die Leute im Laden denken, wenn ich mit dem Mädchen da bete? Das habe ich mehr und mehr mit Gott jetzt überwinden können. Das war nicht von heute auf morgen, aber wenn wir es tun, dann wird es mehr. Und auch das, dass wir Gebetserhörungen haben, dass wir Heilungen erleben, das wird mehr, wenn wir es tun. Nicht durch Abwarten. Wir wachsen in der Autorität dem Feind gegenüber, auch wenn wir erst noch kleine Zeugnisse haben, aber das wird dann mehr und es wird größer, weil wir wachsen da drin. Und wir werden auf Schlangen und Skorpione treten. Wir werden Zeichen und Wunder erleben. Das ist uns zugesagt. Und da können wir uns drauf stellen und das können wir in Anspruch nehmen. Und da drin können wir leben. Und das geht aber nicht vom Sofa aus und nicht vor der laufenden Flimmerkiste, sondern durchs Rausgehen, durchs Umsetzen, durchs Wagen. Und indem wir uns selber weniger wichtig nehmen. Weniger denken, was könnten Menschen denken von uns, sondern mehr, was denkt Gott von mir. Der Michael hat mal gesagt, man kann nur ein bewegtes Fahrzeug lenken. Eins, das stillsteht oder rumsitzt, kannst du nicht lenken. Erst wenn du in Bewegung gehst, kann Gott dich lenken, wenn du losgehst, wenn du aufstehst und rausgehst. Und wenn sich unser Glaube nur auf Notfälle oder Sonntagsgottesdienste beschränkt, wenn Gebet nur stattfindet, wenn nichts anderes mehr hilft, wie der Volksmund sagt, jetzt hilft nur noch beten, dann leben wir nicht in dem Label, das sich Gott für uns gedacht hat. Dann leben wir nicht als Königskind mit einem Siegelring, der uns alle Türen öffnet und uns alle Freiheit schenkt. Es gibt mehr. Willst du mehr? Wollt ihr regieren in eurem Leben? Ja, ein Jahr ist mir zu wenig. Wollen wir regieren in unserem Leben? Wollen wir mehr?
Ja.
Ja? Auch an der Technik? Er hat heute schon mehr erlebt. Er kriegt das alles ganz großartig in jedem Bibelvers, jedes Lied. Das ist mehr, als er sich, glaube ich, zugetraut hat am Anfang. In der Weisung seiner Macht und Kraft. Ja, das wird uns passieren. Die Fülle Gottes wird uns zuteil werden. Jesus hat uns das vorgelebt, wie man in der Fülle Gottes lebt. Jesus war Mensch und hat all diese Wunder getan. Wir denken manchmal, er konnte das alles tun, weil er Gott war. Er wurde Mensch. Er ist als Baby geboren, in einem Menschen, im Bauch aufgewachsen. Er kann die Dinge nicht extra tun, weil er Gott war, sondern wir können genau dasselbe tun, wir als Menschen, durch den Heiligen Geist. In der Weisung seiner Kraft und Macht wird uns das passieren, wonach wir uns ausstrecken. Wenn wir uns danach sehnen, wenn wir darum bitten und ernsthaft danach streben, es braucht eine Ernsthaftigkeit. Das, was dir wichtig ist, dafür hast du Zeit und Ressourcen. Setze Gott wieder auf deinen Thron, auf den Thron deines Lebens. Nicht du selber bist auf dem Thron. Ja, Jesus ist auf dem Thron, sollte er sein. Verschwende nicht dein Leben mit Nichtigkeiten. Liebe den Herrn, deinen Gott. Das ist Matthäus 22, da hat Jesus das zitiert aus dem Alten Testament. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herzen, ja, ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Da ist alles drin, Leib, Seele und Geist, alles einzeln aufgeführt. Wenn wir das tun, dann wird es uns auch leicht fallen, unseren Nächsten zu lieben. Unsere Arbeit zu tun für Gott, nicht in erster Linie für den Chef, für Menschen, für uns, für Gott. Es wird uns leicht fallen, uns selber zu lieben. Dann ist uns auch das Schicksal unseres Nächsten oder unseres Nachbarn, unseres Arbeitskollegen gefallen. Dann sind wir barmherzig und haben ein Herz für jeden, der uns begegnet. Dann wird es uns auch ganz leicht fallen, Zeit mit Gott zu verbringen, weil wir bei unserem Liebsten sind. Es wird uns wirklich ganz leicht fallen zu beten, weil wir mit unserem engsten Vertrauten sprechen und mit ihm über alles reden können, alles, was uns bewegt. Alles rundherum, unser ganzes Leben wird leichter und schöner und einfacher, wenn wir in seiner Liebe bleiben. Wenn wir das tun, was Jesus gesagt hat, liebe den Herrn, und König David hat es auch vorgelebt, deinen Gott mit ganzem